Ja, wow. Ich muss sagen, ich bin noch so begeistert von der Family Time von Veronika. Ich möchte glatt mitmachen, hey. Also, ja, Teil 7 von unserer Wie-Jesus-Serie. Heute habe ich die Ehre, gemeinsam mit dem Florim auf der Bühne zu stehen. Ist nicht das erste Mal, dass der Florim auf der Bühne steht, aber ist auch noch nicht so lange her, dass er da drüben unter Wasser ging und wieder aufgetaucht ist. Also ja, ist ein Jahr her, ein gutes Jahr, seitdem der Florim getauft ist. Falls du die letzten Male verpasst hast, also das muss ich immer wieder neu ankündigen, euch daran erinnern, dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal nach, weil eben gerade, weil wir in einer Predigtserie sind, bauen natürlich auch die einzelnen Predigten aufeinander auf. Gott traut es dir zu. Das wäre zumindest der Titel. Dreh dich zu deinem Nachbarn, ich weiß, wir sind auf Abstand, und mit Maske, aber sag deinem Nachbarn mal so richtig laut und inbrünstig: Gott traut es dir zu. Wunderbar, ihr macht es großartig. Die Ordner können sogar noch die Crewzettelchen einsammeln. Ich weiß nicht, ob ihr den Text von diesem kurzen Filmclip verstanden habt. Es war auf Englisch, auch mit so einem aramäischen Englisch, könnte man sagen. Aber wir befinden uns mitten auf einer Hochzeit, einer, ja, jüdischen Hochzeit, die auch länger gedauert hat als ein Tag. Und dann ist das Unfassbare passiert, etwas, was auf keiner Hochzeit passieren darf. Danke. Der Traubensaft, nein, der Wein ist ausgegangen. Und genau in dieser Situation, an diesem so irdischen Moment, wo das Fest sicher auch schon sehr ausgelassen war, weil das musst erst mal schaffen, dass der Wein ausgeht, so ganz nebenbei, genau da kommt Jesus in Szene und macht sein erstes Wunder: Wasser in Wein verwandeln. Ich meine, das allein ist eine Story für sich. Aber wie kam es dazu? Ist Jesus schnurstracks auf diese Hochzeit und hat sich gedacht: Ah, ich mache da mal Wasser zu Wein? Nein, wenn wir genauer hinschauen, und da könnt ihr mit mir mitlesen, vielleicht nochmal als Wiederholung zu dem kurzen Filmclip im Johannesevangelium, Kapitel 2, 3 bis 5, wo wir die Maria, die Mama von Jesus und ihn im Gespräch wiederfinden. Und da heißt es: Als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Ist übrigens sehr blamabel für die Gastgeber. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen? Entgegnete Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch aufträgt. Ist doch witzig, wie die Mama von Jesus zum Reden anfängt, und auf einmal lässt sich Jesus, man könnte glauben, überreden. Was hat sich bei der Maria getan? Was hat sie gesehen? Was hat sie gehört? Was hat sie wahrgenommen, dass sie dazu bewegt worden ist, Jesus hier zu bitten, eine Lösung zu bringen? Ich meine, das sind 30 Jahre vergangen zwischen einer doch starken Begegnung, die Maria mit dem Heiligen Geist hatte, wodurch der Jesus entstanden ist. Also sie ist ja die Mama von Jesus. Das ist übrigens Weihnachten, dass wir bald feiern dürfen und schon jetzt in Stimmung kommen. Aber was ist da passiert? In diesen 30 Jahren hat Jesus eigentlich keine Wunder getan. Und doch muss die Maria etwas gesehen haben. Ja, no, na. Sie wusste: Ich bin die Mama vom Messias. Aber sie hatte viele Jahre lang eben nicht erleben dürfen, wie Wasser in Wein verwandelt wird. Aber was ich weiß, ist, dass die Maria selber so eine Begegnung hatte, wo jemand ihr etwas zugetraut hat. Als Teenager-Mama hat sie Jesus auf die Welt gebracht. Gott hat es Maria zugetraut, einer einfachen Frau, wenn du so willst, den Messias höchstpersönlich auf diese Welt zu bringen. Wow! Und Gott traut es dir zu. Gott sieht mehr in dir, als du siehst. Weißt du das? Dass er mehr in deinem Herzen sieht, mehr an Begabung, mehr an Potenzial, als du bisher gesehen hast. Er glaubt an dich, er traut es dir zu und er lädt dich und mich ein, auch untereinander das zuzusprechen, einander Dinge zuzutrauen und das Potenzial zu fördern und freizusetzen. Aber es gibt auch Ausreden, die uns und andere daran hindern können, hier hineinzusteppen.
Oh ja, die gibt's. Und zwar, ich habe vor einigen Wochen mit einem Freund mal wieder telefoniert, den ich schon länger nicht mehr gehört gehabt habe. Und bei dem habe ich mir gedacht, boah, wenn der sich bekehren wird, der wird so viele Menschen mitreißen. Ein unfassbar charismatischer Mensch. Und vor allem, der hat eine super Eigenschaft, er ist authentisch. Also wenn der an etwas glaubt, der lebt das aus. Und für mich ist Handeln sowieso die Vollendung eines jeden Satzes. Denn erst wenn wirklich das, was wir denken, das, was wir sagen, auch ausleben, kommt ein Punkt dahinter. Und er ist wirklich so einer, der geht all in. Und da habe ich mir gedacht, boah, ich habe speziell an den Marcel denken müssen aus unserer Gemeinde, weil der prädestiniert ist dafür, von Gott zu erzählen, auch Menschen am Bekehrungsprozess zu helfen. Und ich glaube, ich habe 9 von 10 Dingen falsch gemacht. Also ich habe den kompletten, ich habe es so in den Sand gesetzt, ich habe es wirklich an die Wand gefahren und es war ein bisschen tricky. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe ihn wirklich mit der Bibel Meier gemacht. Ich habe permanent von der Bibel erzählt, was da alles drinsteht und wie man das schön ummünzen kann ins heutige Leben und es nach wie vor die Wahrheit ist. Aber ich habe nie für ihn gebetet, ich habe nie gefragt bezüglich seiner Gebetsanliegen. Ich habe auch ihm nie mein Zeugnis erzählt, in der Fülle, dass es wirklich die vollständige Geschichte ist, weil ich mich geniert habe. Ich wollte mich nicht emotional entblößen vor jemandem. Und dementsprechend habe ich lernen dürfen, dass es voll die Enttäuschung sein kann, etwas zu machen zu wollen, aber zu versagen. Also habe ich dann einfach irgendwann gesagt, Storno, ich hau einen Deckel drauf, es hat eh keinen Sinn. Und dann quatscht man 2-3 Minuten, sagt er mal relativ stolz schon, du Bro, ich habe angefangen die Bibel zu lesen und ich glaube an Gott. Und ich denke mir so, was willst du mich häkeln, hörst? Und wird halt, was erzähl mir ein bisschen mehr davon. Er sagt, naja, er liest in Hirtpsalm, also Psalm 23, morgens und abends. Er hat bei Genesis angefangen und ist, hat dann übersprungen ins Neue Testament. Und ich denke mir so, come on, ich wollte mit ihm Übergabe beten, fangt an. Na, Jesus sagt im Neuen Testament, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die es lieben, in den Synagogen und an den Ecken, an den Straßen laut zu beten, stehen, dass alle sie sehen. Hat mir der Typ umgeschaut, Matthäus 6, 5 raus. Also haben wir gedacht, okay, Bro, du hast recht. Es ist nämlich wirklich in der Öffentlichkeit passiert, das Ganze. Genauer gesagt war das im Besucherraum im Gefängnis. Zwischen uns war so eine Scheibe und wir hatten diesen Hörer in der Hand, ihr kennt es sicher aus diesen Filmen. Und nach einer halben Stunde kommt ein Beamter und sagt so, tipselt ihm auf die Schulter, du musst jetzt weitergehen, die 30 Minuten sind vorbei. Hat er sich einfach im Häfen in der Gefängniszelle bekehrt, weil er angefangen hat, die Bibel zu lesen. Und mir hat das so die Luft genommen und auch gezeigt, was mein Part ist. Wir dürfen eine unglaublich wichtige Rolle im Leben der Menschen einnehmen, indem wir sie zu Jesus führen dürfen. Also ein extrem wichtiger Part. Jesus sagt auch, erzähl's von mir. Ja, wirklich. Eure Lieben sollen bekennen, dass Jesus mein Herr und Erlöser ist. Und das habe ich schon gemacht. Und Gott hat das genommen, was ich bereit war zu geben, hat es gesegnet, hat es multipliziert. Aber unterm Strich dürfen wir Menschen zu Gott führen, aber die müssen sich das dann selber ausknuffeln. Jeder darf seinen eigenen Willen dazu verwenden, zu sagen, hey, ich glaube dran. Und es war so eine schöne Story. Und das war gerade in der Situation, wo ich halt auch angefangen habe, mutiger zu sein, das anzunehmen, was wirklich hier steht. Und ich bitte euch, fleddert es durch tagtäglich, da stehen so schöne Wahrheiten drin. Und es war so, zu der Zeit habe ich halt angefangen, auch meine Freunde zu mixen. Das war für mich immer so ein bisschen ein Triggerpunkt, weil ich mir gedacht habe, gut, die erste Lüge, ich bin nicht so gut wie der Marcel Storner, passt schon. Ich kann es zwar nicht so gut, vielleicht wäre, aber Gott verwendet das, was ich bereit bin zu geben. Die zweite Lüge war, ich bin noch nicht bereit, das zu mixen. Und ich liebe meine Freunde von früher, wirklich, die sind mir, ich kenne sie schon fast die Hälfte meines Lebens und ich habe echt keinen Bock gehabt, sie zu verlieren. Aber ich liebe auch jeden Einzelnen, den ich hier in der Wunderwerkfamilie kennenlernen darf und auch meinen Freund nennen darf jetzt. Und ich wollte nicht, was damals der Fall war, dass der Glaube an Jesus für mich mein Leben separiert. Er hat es leider gemacht, weil ich es so gewollt habe. Ich wollte eigentlich, dass der Glaube an Gott das Ganze ummantelt. Also habe ich angefangen, die zu mixen. Und siehe da, heute sind sie zum Beispiel hier. Und was noch viel spannender war, eben der Bench hat meine Taufe erwähnt. Und einen Tag drauf bin ich halt in die Arbeit gefahren, war kurz davor bei meinen Eltern, habe sie besucht. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich breche gerade mit meiner Familie, weil ich jetzt einen anderen Glauben habe als sie. Und ich habe das wirklich vor Gott gelegt und habe gehofft, ja, das ist meine richtige Entscheidung gewesen, du wirst es machen und auch meine Eltern sind heute hier. Deswegen ermutige ich euch wirklich, mutig zu sein. Und all die Lügen, ich kann es nicht, tauscht es aus mit dem, was hier drin steht. Gott traut euch so viel zu. Und ganz ehrlich, jederzeit ist es möglich, denn wenn es im Leben von Jesus ist, will ich es auch haben. Und Jesus hat seine Freunde weitergebracht. Deswegen, wenn es im Leben von Jesus ist, will ich es auch haben. Ganz einfach. Hey.
Wie hat Jesus jetzt seine Freunde weitergebracht, ist die spannende Frage natürlich. Und den ersten Punkt, den ich euch bringen möchte, und das ist auch so wie der grundlegendste Punkt überhaupt, Jesus hat seine Freunde geliebt. Er hat sie wirklich durch und durch geliebt. Jesus wurde sogar als Freund der Sünder bezeichnet. Und das war eigentlich mehr ein Schimpfwort, das man ihm gegeben hat. Aber es hat gestimmt, er war tatsächlich der Freund der Sünder. Ihn konnte es nicht daran hindern, das, was Menschen auch vielleicht falsch gesagt haben oder in einem falschen Lebensstil drinnen waren, das konnte ihn nicht daran hindern, mit diesen Menschen oder sogar gerade mit diesen Menschen zu connecten. Und warum? Weil er mehr gesehen hat in diesen Menschen. Er hat sie gesehen als Ebenbild Gottes. Er hat, wenn du so willst, das Gold in ihnen gesehen. Er hat natürlich auch gesehen, was es zu reparieren gab, oder besser gesagt, was es neu zu schaffen gab in ihrem Leben. Aber er hat auf das geschaut, was in ihnen war, nämlich, dass sie im Ebenbild Gottes geschaffen sind, dass da ein Plan ist für ihr Leben, dass da wunderbare Gedanken sind für ihr Leben. Und das hat ihn dazu geführt, gerade mit diesen Menschen zu connecten. Und wo keine Liebe ist, da kann auch kein Leben sein, da kann nichts wachsen, da kann nichts weitergehen, da kann nichts aufblühen. Jesus, er hat wirklich seine Freunde und die Menschen um sich herum geliebt, er hat sie angenommen. Und das lesen wir auch in Johannes 13,1, wo es dann auch zum Ende hinging von diesem Dienst, den Jesus da auf der Erde ausgeführt hat. Und da heißt es, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, also bedeutet, er war kurz davor, am Kreuz zu sterben. Und dann geht es eben weiter, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Jesus ergab sein Leben für seine Freunde hin. Er lebte für andere. Das war seine Grundhaltung. Es waren nicht andere Menschen oder seine Freunde, die er gebraucht hat für irgendwelche Zwecke. Er hat sie geliebt, er hat sie angenommen und geliebt, so wie sie sind. Er hat sie aber auch so sehr geliebt, dass sie nicht so blieben, wie sie sind. Ja. Und nur da, wo ich nicht sein darf, wie ich bin, wo ich nicht sein darf, wie ich bin, kann ich auch nicht werden, wozu ich gedacht bin. Und umgekehrt, bei Jesus können wir sein, so wie wir sind, aber er liebt uns auch so sehr, dass er uns dorthin führen möchte, nämlich genau dorthin, was er in unseren Herzen sieht. Und das Krasse ist, dass aber seine Liebe zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern, zu den Menschen um ihn herum, die hat auch bedeutet, dass er ihnen die Freiheit gab, wieder zu gehen. Er hat sie nicht an sich gebunden oder irgendwie manipuliert, sondern ihnen die Freiheit gegeben, auch wieder zu gehen. Das ist sogar passiert. Das ist immer wieder mal passiert. Wir haben vor drei Wochen auch diese Beziehungskreise. Wie viele Menschen waren so im engsten Kreis von Jesus? Wie viele Menschen waren im weiteren Kreis? Und irgendwo diese Kreise waren nie ganz abgeschlossen im Leben von Jesus, weil seine Liebe nicht manipulativ war oder in ungesunde Abhängigkeiten geführt hat. Seine Liebe war freiwillig. Und du und ich dürfen freiwillig ja oder nein sagen zu dieser Liebe, mit der er uns liebt. Und meine Frage an dich ist, ob du wirklich mit den Menschen, in die du dich investieren möchtest oder bereits investierst, das kann deine Familie, dein Partner, deine Kinder sein, ob du wirklich Herz zu Herz connected bist, ob du sie wirklich liebst, weil das ist die Grundlage davon, dass du auch Menschen weiterbringen kannst um dich herum.
Ganz genau, denn Jesus hat das Potenzial seiner Freunde gesehen und Jesus hat das Potenzial seiner Freunde gefördert. Und eine weitere Ausrede, eine weitere Lüge, die uns daran hindern kann, das selber so zu sehen, ist Angst. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal Angst erlebt. Wahrscheinlich haben wir gestern so ein Erlebnis haben müssen dürfen, je nachdem, wie man es sehen mag. Angst ist, kann den Ursprung und den Hintergrund haben bei ganz vielen Dingen, aber Angst lähmt dich. Eins ist sicher bei Angst, es wird dich nicht weiterbringen dort, wo du bist. Und es wird dich auch nichts Neues kennenlernen lassen. Das ist einmal fix. Und wenn du Angst hast vor Dingen, weil du nicht weißt, ob sie von Gott sind oder nicht, Halleluja. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal hier im Wunderwerk zum Kreuz gegangen bin und für mich beten habe lassen. Da hat jemand aus dem Ministry-Team für mich angefangen, in Sprachen zu beten. Und ich habe mir gedacht, was geht jetzt ab? Ich war noch nicht bekehrt, dies, das. Und ich habe mir gedacht, was ist das für eine Sprache? Ich bin komplett überfordert mit der ganzen Situation. Das war im März 2020 und ein halbes Jahr später, im September, habe ich es selber bekommen. Und bis zu dem Zeitpunkt war es so eine Achterbahnfahrt. Und das war auch die Zeit der Dorfvorbereitung. Und deswegen habe ich halt viele Leute aus meinem Umkreis gefragt, hey, was ist das, woher kommt das, gibt es überhaupt? Und das, was ich gemacht habe, ist aus meiner Angst heraus bin ich zu Leuten gegangen und habe mir die vorgefertigten, portionierten Meinungen derer genommen und habe selbst meine angenommen. Und das hat sich irgendwie tricky, es hat sich voll falsch angefühlt. Ich habe nie einen Frieden dabei gehabt. Und wie gesagt, es sind auch schlimme Wörter gefallen, wie dämonisch ist das. Und mich hat das speziell an meine Vergangenheit erinnert. Also habe ich ihn Mirko gefragt, den die meisten kennen von Reset auch. Er hat mir gesagt, Bro, was hältst du davon? Und ich habe das Gefühl gehabt, zum ersten Mal spricht Gott durch einen Menschen zu mir. Und er hat mir voll die Angst genommen und hat mir das so schön erklärt. Frag Gott. Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann eigentlich auf alles gepfiffen, was mir irgendwer gesagt hat, der auch ein Mensch ist. Und habe wirklich Gott gefragt, hey, was ist das und woher kommt das? Weil ich habe so Angst, dass ich wieder in irgendwas komme, was von früher war. Ich habe vor meiner Bekehrung viel im okkulten New Age Meditationsspektrum verbracht und habe wirklich weirde Dinge durchleben müssen, speziell körperlich. Und ich weiß noch, wie ich am Abend, bevor ich es bekommen habe, nicht den Mund aufgeregt habe einfach. Und am nächsten Morgen war es wirklich wie wenn du einen Film abspulst. Ich habe mich auf den Bauch gelegt, die Hände ausgestreckt, habe die Augen geschlossen, habe gesagt, Gott, wenn es von dir ist, will ich es haben, weil ich habe Urangst davor, dass es nicht von dir ist. Ich habe Urangst davor, dass irgendwas in mir drin ist, was wirklich schlecht ist. Und dann habe ich zum ersten Mal wirklich Gottes Stimme hören dürfen und es war so, ich traue es dir zu. Ich traue es dir zu. Dann habe ich den Mund aufgemacht und Halleluja. Was hat mir das gezeigt? Vielleicht solltest du wirklich Gott fragen. Bench hat es vorhin gesagt, bei der Predigt mit der Sophie, es spielt viel um diese Beziehungskreise gegangen. Gott sollte im ersten Kreis sein und niemand anderer. Und Gott hat das in mir gesehen, hat mir das Potenzial gegeben. Er hat das Potenzial gesehen, hat es gefördert, dass ich weder übermütig werde, dass ich weiter demütig bleibe, aber hungrig bin. Und das ist es, humble and hungry. Und das sind Tugenden, die wir als Christen ausleben dürfen. Und ich habe vorher schon kurz über den Mirko gesprochen und der hat mir in der Taufvorbereitung auch immer gesagt, Bro, ich kann mir urgut vorstellen, dass du mal bei uns in der Suchthilfe arbeitest. Und ich habe mir gedacht, fix nicht, Haberer, das traue ich mir fix noch nicht zu. Also vor allem deswegen, weil ich zu der Zeit auch noch meine Rückfälle mit Drogen hatte und der Mirko hat wirklich gezeigt, was Nächstenliebe ist. Er hat mich gar nicht verurteilt, sondern hat wirklich in Liebe gesagt, ja, wir machen trotzdem weiter, alles gut. Und unterm Strich mache ich das jetzt wirklich schon seit Juni mit ihm heuer. Aber der Mirko wusste es schon vor über einem Jahr, dass er das kann. Und ich habe, wie gesagt, ich habe es mir nicht zu, weil ich so viel Angst hatte, wirklich ins Hornissennest zurückzugehen. Und umso schöner war es, als ich dann das erste Mal dort war und mir gedacht habe, ist eh voll easy. Das ist wirklich Urkamot, eigentlich das Einfachste der Welt. Und weil ich halt Menschen in meinem Leben hatte, die gesagt haben, ich traue es dir zu, du musst keine Angst haben. Gott hat mir so ein Fundament gegeben bereits, dass ich wirklich in dieses Hornissennest zurückgehen darf. Und bei mir Gott gestern noch kurz gesagt, das sind diese Nuller deines Lebens. All deine Versagen, all deine Enttäuschungen sind Nuller in deinem Leben. Gott macht einen Einser davor und dann hast du einen Wert. Und Gott kann das alles verwenden, was früher passiert ist, zum Guten. Und er hat es auch bei mir gemacht. Und ja, Mensch, hey. It's your turn.
Gut, gut macht er das. Ja, Jesus, er hat eben nicht nur das Potenzial seiner Freunde gesehen und gefördert, er war auch ein Spiegel für seine Freunde. Ui. Aber das ist nicht immer angenehm, wenn du einen Spiegel hast. Also du kannst zu Hause in deinem Badezimmer hast du einen Spiegel, aber vielleicht sind gerade die Menschen, die dir am nächsten stehen, sind die besten Spiegel normalerweise und die ehrlichsten Spiegel. Aber dass Jesus ein Spiegel für seine Freunde war, ist kein Widerspruch zu seiner bedingungslosen Liebe. Ich würde sogar sagen, eher im Gegenteil, weil er sie so sehr geliebt hat, so sehr auch angenommen hat, war er ihnen Spiegel, um sie dorthin zu führen, wozu sie wirklich bestimmt waren. Und da lesen wir zum Beispiel sogar schon in den Sprüchen 27,6, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Autsch, wer mag das schon haben, so von Natur aus. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Und es ist so verlockend, sich mit Menschen zu umgeben, die einem immer nur Ja sagen, die einem immer nur auf die Schultern klopfen. Aber es ist eigentlich so wohltuend, Freunde zu haben, die einen durch und durch kennen, und auch Freund für andere zu sein, die einen durch und durch kennen, wo man auch ein Spiegel ist, um sich an das zu erinnern, was eigentlich Gott in jeden Einzelnen von uns hineingelegt hat. Und Jesus hatte da genügend Gelegenheiten, seinen Jüngern ein Spiegel zu sein, ob jetzt in der Situation, wo sie eigentlich ausgesandt waren, von ihm persönlich gute Nachrichten zu bringen, ein Segen zu sein, und dann wurden sie nicht so angenommen von einem Dorf. Und ihre Antwort war mehr oder weniger, hey Jesus, soll man da jetzt Feuer vom Himmel her erbeten, damit die da alle verzehrt werden, weil die uns da gerade abgelehnt haben. Und Jesus, er souverän, ist er ihnen da der Spiegel und zeigt ihnen auf, ui, das ist nicht ganz so die Gesinnung, so wie ich es mir gedacht habe. Oder auch, wo die Jünger im Gespräch darüber sind, wer denn den besten Platz bekommen wird im Himmelreich. Ja? Beziehungsweise die Mama von zwei Jüngern hat sich da auch eingeschalten. Und es ist so allerlei, wenn du so willst, Menschliches immer wieder neu zutage gekommen. Und dem ist Jesus sehr liebevoll, aber doch auch bestimmt mit Wahrheit begegnet. Und das Spannende ist eben, dass Liebe und Wahrheit, die beiden brauchen sich. Aber die brauchen auch eine gute Reihenfolge, weil Wahrheit ohne Liebe macht Beziehungen kaputt. Wahrheit ohne Liebe gesprochen, kannst machen, aber wahrscheinlich wird die Beziehung kaputt sein. Umgekehrt aber, Liebe ohne Wahrheit verändert nichts. Wenn du immer nur lieb bist, immer nur schulterklopfend bist, immer nur schmeichelnd bist, dann wird bei dir sich nichts verändern. Und bei den Menschen, in die du dich eigentlich, die du prägst, ja, wo du dich investierst, wird sich auch nichts ändern. Woher weiß ich jetzt, ob ich in der Liebe handle? Eine gute Frage, oder? Ich glaube, ein Indikator ist, dass es dir nicht leicht fällt, Spiegel zu sein. Weil wenn es dir leicht fällt, Spiegel zu sein, dann kann es sein, dass du so ein halber Polizist geworden bist, der nur herumläuft, um zu schauen, wo man Spiegel sein kann. Also es zieht dich regelrecht dorthin. Aber eigentlich ist es etwas, was einem nicht so leicht fällt, aber wiederum so wichtig ist. Das könnte dir vielleicht helfen als Indikator. Das Spannende ist aber auch, jetzt auch wieder angeknüpft an dieses Polizistenbeispiel, du kannst nur in dem Maß Spiegel für jemanden sein, in dem Maß du auch mit dieser Person vertraut bist. Ja? Du kannst das machen, du kannst auf wildfremde Leute zugehen und mit dem Finger zeigen und Spiegel sein, aber du wirst merken, es landet wahrscheinlich nicht so gut. Deswegen wieder zurück eigentlich zum ersten Punkt. Jesus hat seine Freunde durch und durch geliebt. Es hat Vertrauen gebaut, Beziehung gebaut. Und es hat Raum gegeben, dafür dann letztlich auch ein Spiegel zu sein. Meine Frage an dich, hast du jemanden, der in dein Leben sprechen darf? Freiwillig. Vielleicht sagst du gerade, ja, meine Frau, mein Mann sprechen eh mein Leben. Aber manchmal möchte ich das nicht so. Aber wirklich, wo du es aktiv suchst, ich lade dich ein, das eigentlich auch aktiv zu suchen. Weil es gibt nichts Wohltuenderes. Wir selbst können uns im Leben in Sackgassen befördern, weil wir getäuscht unterwegs sind, weil wir mit Lügen kooperieren, weil wir vielleicht auch mit sündhaftem Lebensstil kooperieren, wo wir selbst dann gar nicht draufkommen. Und umso mehr brauchst du Freunde an deiner Seite, denen du eigentlich mehr vertraust, als deinem aktuellen Blick, den du gerade hast für dein Leben und für deine Umstände. Und das ist ziemlich tiefe Freundschaft, die es da braucht, wenn da jemand in dein Leben sprechen soll und du eigentlich gar nicht in dem Moment checkst, dass da überhaupt was falsch läuft in deinem Leben. Aber das ist das Problem mit Täuschung oder wenn wir getäuscht sind, dass wir umso mehr Community brauchen, dass wir umso mehr Menschen brauchen, die uns nahe stehen, weil Gemeinde nicht dazu gedacht ist, als Einzelgänger herumzulaufen. Wir brauchen einander. Und das hat uns Jesus vorgelebt. Aber Spiegel sein à la Jesus heißt nicht nur, vielleicht jetzt im Negativen gesprochen, Dinge zu unterlassen, die vielleicht nicht so gesund sind. Spiegel sein à la Jesus heißt auch, zurückzukommen zu dem, wozu er dich gedacht hat. Spiegel sein à la Jesus heißt, dich dorthin zu ermutigen, was eigentlich bereits vielleicht in deinem Leben sichtbar war oder jetzt wieder neu sichtbar werden soll. Und das hat schon, das sehen wir auch im Leben zum Beispiel von Paulus und seinem Jünger, wenn du so willst, dem Timotheus, wo er ihn erinnert, in 2. Timotheus 1,6, darum erinnere ich dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte, entfache sie neu in dir. Also er sagt mehr oder weniger, hey, komm raus aus deinem Schneckenhaus. Komm raus aus deiner Höhle. Auch das ist Spiegelsein. Hey, du lebst unter deinem Standard. Du lebst unter dem, was sich Gott für dich eigentlich gedacht hat. Komm, steh auf. Komm, erheb deine Stimme. Warum schweigst du? Warum bist du so still geworden? Leb doch das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat. Auch das ist Spiegelsein. Gott braucht dich am Leben. Er braucht dich am Leben, er traut es dir zu.
Jemand aus der Gemeinde hat einmal zu mir gesagt, ich merke, dass du voll ungern dein Zeugnis erzählst und du darfst nicht müde werden, dein Zeugnis zu erzählen. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ein Stich ins Herz gewesen und ich habe es mir auch sehr zu Herzen genommen, weil ich habe es tatsächlich gemacht und damit habe ich auch diesen Liebesbeweis verneint, fast schon, der mich dazu geführt hat, dass ich jetzt hier stehen darf und wirklich am Leben bin. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich aus Uganda zurückgekommen bin. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon für die Gemeinde Wunderwerk entschieden. Ich hatte eine Kleingruppe, ich habe gebetet, Lobpreis, dies, das. Und dann war so das Ende der Bucketlist, ja, missionieren in Afrika, easy. Und wenn ich zurückkomme, bin ich fix, ich habe Gott kennengelernt, alles cool. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch gemerkt, dass wirklich speziell die Gemeinde, die Gemeinschaft, die ich hier leben durfte, auch viel von meinen Depressionen schon weggeschwappt gehabt hat. Ich war schon eine Zeit lang clean. Ich habe echt gedacht, es war keine Hoffnung, dass ich Gott kennenlernen werde in Afrika, sondern es war Gewissheit, eben weil ich diese Bucketlist durchgegangen bin für mich und einen Punkt nach dem anderen abarbeiten wollte. Und dann komme ich zurück und es war schlimmer denn je. Und es war der dritte Tag, nachdem ich aus Afrika zurückgekommen bin und ich bin am Weg heim gewesen, war das. Und plötzlich schiebt es. Und ich weiß nicht, vielleicht, also bestimmt hat jemand hier der Anwesenden schon mal mit Depressionen zu tun gehabt. Es sind wie Attacken. Es ist eine Stimme, die laut ist und die dich vernichten will. Und ich habe das eigentlich ganz gut handeln können davor. Nur das war, als wäre alles, was sich davor zusammengestaut hat oder was weg war, wirklich wie so ein Damm auf mich runterströmt. Und ich habe gewusst, in 400-500 Metern biege ich rechts ab bei meinen Eltern und gehe schlafen. Dann ist alles wieder gut. Nur ich wollte nicht. Weil ich gewusst habe, wenn ich aufstehe, ist der Blödsinn wieder da. Deswegen habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich hau einen Deckel drauf. Und Suizidgedanken haben mich schon sicher 6-7 Jahre bewegt. Und in dem Moment habe ich einfach WO gegeben. Und wie soll ich das am besten erklären? Depression ist eine Krankheit. Und man hat auch keine gesunden Gedanken dementsprechend. Und ich habe mir tatsächlich immer, wie soll ich sagen, ich habe mir immer vorgestellt, wie es ist, wenn ich tot bin, meine eigene Beerdigung vorgestellt. Und lustigerweise hat mich das irgendwo happy gemacht zu wissen, ja, wenn ich tot bin, vermissen mich Leute, weinen um mich. Es ist so eine selbstbemitleidende Lüge und einfach nur feig, wirklich. Und es wird Zeit, dass wir mit dieser Lüge brechen, weil das ist katastrophal. Und in dem Moment war ich einfach nicht stark genug, noch diese 500 Meter weiterzufahren, sondern ich habe tatsächlich den Gurt aufgemacht, habe den Sitz nach hinten gelehnt und bin vollgas ins Gas gestiegen. Und ich war wie versteinert. Ich weiß noch ganz genau. Es war wie eine Paralyse. Und ich war dann kurz happy. Happy, weil ich gewusst habe, es ist vorbei. Ich werde nie wieder aufstehen. Ich werde nie wieder diese Stimmen in meinem Kopf haben, die immer sagt, du bist dies, das, du bist ein schlechter Mensch, du verdienst es nicht. Und dann war ich 2 Sekunden glücklich und dann kam das komplette komplett 180 Grad. Ich habe an meine Mutter gedacht und habe mir gedacht, was tue ich hier nur an gerade? Wie kannst du nur so feige sein? Und dann wollte ich tatsächlich noch irgendwie munter werden oder so. Ich habe es nicht geschafft, ich war wie versteinert. Und dann habe ich in meinen Gedanken geschrien, Gott, wenn es dich gibt, mach was. Bitte mach was, weil ich habe keinen Bock, in der Hölle zu landen. Ich habe keinen Bock, dieses feige Zeugnis zu haben. Und dann kam es wie eingeschossen. Es ist so schwierig für mich zu definieren, was passiert ist. Aber es kam eine Kraft durch mich durch, die nie weg war. Ich habe das Gefühl gehabt, in mir ist eine Luke aufgegangen, da strömte Gottes Gegenwart durch mich durch. Mein rechter Oberschenkel hat eine Vollbremsung durchzogen und ich stehe auf einmal da vor einem Bahnübergang. Ich sehe, wie die Schranken zugehen und ich sehe dieses fette Andreaskreuz. Ein rotes Licht und ich höre nur so, Stopp, Stopp, ich brauche dich am Leben. Und ich war so kaputt im Schädel, dass ich gewartet habe, bis ein Zug kommt. Und es kam kein Zug. Ich war so kaputt im Schädel, dass ich gesehen habe, ich habe es nicht geglaubt, ich schaue gegenüber, kein Auto, hinter mir kein Auto. Ich bin dort fast 10 Minuten lang im Auto gesessen, es ist nichts passiert. Und wenn ich jetzt nochmal über den Satz drüber nachdenke, du erzählst ungern dein Zeugnis, dann hittet das nochmal ganz hart. Ich verneine hiermit, dass Gott mich liebt. Ich habe am Anfang gesagt, Handeln ist die Vollendung eines jeden Satzes. Hier steht, dass Gott mich liebt und er hat gehandelt. Und es ist nicht wichtig, dass ihr mir glaubt oder sonst irgendwas, sondern bitte schlagt es auf und glaubt der Wahrheit, die hier drin steht. Gott liebt dich. Und ein Zeugnis ist ein Beweis von an jeden, dass er dich liebt. Und jeder von euch hat seine ganz persönliche Beziehung mit Jesus, weil er ihn erlebt hat, körperlich, geistig. Er hat mir in dieser Sekunde wirklich die Antwort auf so viele Fragen gegeben. Gibt es einen Gott? Yes, gibt es ihn. Bin ich es wert? Natürlich bin ich es. Und das gilt nicht für mich. Das ist kein exklusiver Vertrag. Glaubt es mir, meine Freunde. Bitte glaubt es mir nicht, sondern glaubt es, was hier drin steht. Aber das ist ein Buffet. Und wir sind seine Gäste und wir sind hungrig. Wir sind hungrig nach der Wahrheit. Es gibt wenige Lobpreislieder, die ich mag, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es gibt eins, das ich sehr mag, weil da gibt es eine Stelle, was die Welt mir gibt, reicht nicht aus. Füll mich neu her mit deinem Feuer. Lass mich brennen, brennen für dich. Und nur mit der Macht Gottes, wirklich, mit dem Glauben an Jesus Christus und mit der Abhängigkeit vom Heiligen Geist können wir Errettung, Befreiung, Heilung, Freude und wirklich diesen Frieden finden, den wir brauchen. Wir sind dazu geschaffen, dass wir nur mit Gott im Herzen happy sind. Und ich glaube ganz fest dran, dass heute so viele Leute da sind, die sich nach dieser Wahrheit sehnen. Und wir laden euch echt da ein, aufzumachen. Bitte Leute, macht eure Herz auf, es ist nie zu spät. Wir können nicht heilig vor Gott kommen ohne Jesus. Und wir brauchen heilig. Wir brauchen Jesus, um heilig zu sein. Und das ist ein Buffet. Bitte setzt euch hin und greift zu. Es ist genug für alle da.
Gott braucht dich am Leben. Er will dich am Leben. Er will, dass du lebst. Und du bist wertvoll in seinen Augen. Er hat deinen Wert dadurch auch definiert, durch den Preis, den er bereit war, für dich zu bezahlen. Es war ein hoher Preis. Es war sein eigenes Leben, was er hingegeben hat. Er ging einen sehr unbequemen Weg, wenn nicht ja, den unbequemsten Weg überhaupt, um dich freizukaufen, um dich zu erlösen, um dich wiederherzustellen. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du das erste Mal in einem Gottesdienst bist oder ganz neu im Glauben bist, vielleicht aber auch schon 20 Jahre lang mit Jesus unterwegs bist. Aber vielleicht hast du dich in deiner Höhle oder in einer Höhle verkrochen, versteckt, bist in einem Schneckenhaus gefangen, wo du eigentlich vor 5 oder 10 Jahren ganz an einem anderen Ort in deinem Leben bereits warst. Vielleicht hat heute Jesus an deinem Herzen angeklopft und möchte dir Spiegel sein, dich zu erinnern, wo du schon mal warst. Und dich dort nicht nur zurückzuführen, wo du schon mal warst, sondern dich viel weiter zu führen, nämlich wo er dich sieht in der Zukunft. Er hat einen großen Plan für dein Leben. Er hat einen großen Sinn für dein Leben. Dein Leben hat eine Bestimmung. Dein Leben ist wichtig. Es ist ihm so wichtig,
dass er ganz persönlich bei dir anklopft, dass er ganz persönlich dir nachgeht. Weißt du, Jesus geht dir nach, aber er kann dir nur so weit nachgehen, bis zu dem Punkt, wo du dann Ja oder Nein sagst. Er wird dich nicht übergehen. Er respektiert deinen freien Willen, er zwingt sich dir nicht auf. Aber er lädt dich heute Morgen ein, Antwort zu geben auf das, was du heute gehört hast, auf das, was er vielleicht dir zwischen unseren Zeilen persönlich zugesprochen hat. Ich möchte uns einladen, kurz die Augen zu schließen. Und ich lade dich ein, und eigentlich lade ich jeden ein, sich zu fragen, wo ist da jetzt bei mir dran, eigentlich Antwort zu geben? Wo stehe ich gerade und wo sieht mich Jesus? Wo möchte er mich eigentlich haben? Und das kann bei dem einen heißen, überhaupt das erste Mal in deinem Leben eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich vertraue dir mein Leben an. Sei du mein Gott. Dann mach das jetzt. Aber es kann auch bei dir heißen, ganz bewusst aus diesem Schneckenhaus, aus diesem Käfig auszubrechen und neu durchzustarten. Ja, mitten im Lockdown. Genau da, vor Weihnachten. Mitten da drin durchzustarten und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Hier sind all meine Enttäuschungen. Hier ist all mein Frust. Hier sind all die Beispiele, warum es in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Aber ich möchte dir neu mein Vertrauen schenken, weil du imstande bist, Jesus, mich auch aus diesem Schneckenhaus rauszuholen. Vielleicht bist du aber auch da und bist schon länger mit Jesus unterwegs und du bist getäuscht. Du bist in einem Lebensstil drinnen, wo du eigentlich, wenn du ehrlich bist mit dir oder wenn du wirklich auf deine Freunde hören würdest, wo du zugeben müsstest, eigentlich musst du da umkehren. Eigentlich ist es dran, umzukehren, Buße zu tun, Metanoia, umzudenken, einen Richtungswechsel einzulegen. Ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist gerade da wirklich Herzen ansprechen möchte. Und dass ein Grund, warum du auch in deiner Berufung oder in deiner Bestimmung nicht weiterkommst, eben genau dieser ist, dass es Zeit ist, in einem oder vielleicht sogar mehreren Bereichen umzukehren. Weil wenn du es nicht machst und er würde dir das geben, das verheißene Land, das, was er dir schon vor Jahren versprochen hat, dann würde es dich zerstören, weil du noch immer mit Dingen kooperierst, die nicht gut sind für dich. Es ist Zeit umzukehren. Es ist Zeit, WO zu geben und zu sagen, Jesus, ich leg dir das hin. Und es kann sein, dass dich das einiges jetzt kostet auch. Aber glaub mir, das, was Jesus für dich hat, ist so viel besser als das, was es dich kostet, ihm einen Lebensbereich neu anzuvertrauen. Und ich mache jetzt nicht eine Einladung, irgendwie Hände zu heben. Ich möchte einfach, dass du an deinem Platz fortsetzt darin, hier Antwort zu geben. Und ich möchte für dich von der Bühne aus beten und dann danach euch einladen, gemeinsam aufzustehen und nochmal mit einem letzten Lied, das, was du jetzt gerade an Antwort gegeben hast, so richtig aufsteigen zu lassen. So richtig zu Jesus hin aufsteigen zu lassen, wie ein Wohlgeruch. Und so danke ich dir, König Jesus, jetzt für dein persönliches Reden. Das geht weit über das hinaus, was wir uns ausmalen können. Auch weit, es geht weit über das hinaus, was wir sehen, wenn wir jemanden äußerlich betrachten. Du, Jesus, du gehst in die tiefste Kammer unseres Herzens hinein. Dort sprichst du hinein, um uns in Freiheit zu führen. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass da, wo jetzt gerade Entscheidungen gefallen sind, wo Umkehrmomente passiert sind, wo wir uns aus dem Schneckenhaus herausführen lassen, ich bete, Heiliger Geist, dass du so kommst mit deiner Kraft, dass du so kommst mit deiner Liebe und vor allem, dass du so kommst mit deiner Gnade. O Herr, dass du uns hineinführst in eine neue Season, dass du uns hineinführst auch in eine neue Fruchtbarkeit in deinem Königreich, Herr. Weil du hast jeden Einzelnen von uns dazu bestimmt, Frucht zu tragen. Das ist dein Wunsch, Vater im Himmel. Und du, Jesus, und du, Heiliger Geist, ihr macht es möglich. Der Dafür danke ich dir. Amen.